Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember. Bayern, das Land der Berge, des Bieres, der bodenständigen Werte. Und ja auch das Land der politisch Unterrepräsentierten. Darauf hat CSU-Generalsekretär Markus Blume jetzt hingewiesen. Bei Twitter hat er sich beschwert, Zitat, 16% der Deutschen sind Bayern. Aber bayerische Minister, Fehlanzeige. Recht hat er weit und breit, kein Bayer in der Ampelkoalition. Keiner aus Nürnberg, keiner aus Aschaffenburg, Würzburg, München oder auch vom Chiemsee. Auch der letzte rührigste Bayer, Markus Söder aus Nürnberg, ist ja, wie wir wissen, weit weg vom politischen Berlin.
Mein Platz ist in Bayern.
Dabei war es immer die bayerische Riege an Politikern, die Pfeffer in die oft fade Suppe der Politik gebracht hat. Einst der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, der gerne kompliziert dachte, aber verdammt einfach redete.
Ach, haltet doch den Mund, Sie Trottel. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Dieses dämliche Gequatsch eines politisierenden Beatles. Glauben Sie denn, Sie Pilzkopf?
Oder Nachfolger Max Streibel, der bei der Industrie gerne die Hand aufhielt. Und beim politischen Aschermittwoch 1993 bayerisch selbstbewusst feststellte:
Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb Saludos, amigos.
Unvergessen der Wortakrobat unter den CSU-Politikern und dann spätere Kanzlerkandidat der Union, Edmund Stoiber.
Wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze, in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Lot, in die gludernde Flut, dass wir das schaffen können.
Auch Horst Seehofer hat seinen Beitrag zur Unvergesslichkeit der Bayern geleistet. Als Innenminister vor 5 Jahren stellte er die Kanzlerin auf offener Bühne zur Rede und legte ihr seine Obergrenze für den Zuzug ans Herz.
Jetzt will ich dir einfach unsere Überzeugung, meine ganz persönliche Überzeugung noch einmal sagen, dass diese große historische Aufgabe, die Integration von Flüchtlingen in unserem Land, dass auch die Zustimmung der Bevölkerung nicht auf Dauer zu haben sind, wenn wir nicht zu einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen.
All das wird es in den nächsten 4 Jahren nicht geben. Die Ampelkoalition ist gebildet. Es sei denn, da tut sich noch was und es sei denn, Blumes Kritik sei als ein verstecktes Plädoyer für den verschmähten Toni Hofreiter zu verstehen, der ja als Grüner Münchner vergeblich auf das Verkehrsministerium gehofft hat. Als Nachfolger des windigen, aber feschen Bayern Andi Scheuer. Denn der Hofreiter, das immerhin, der kann bayerisch austeilen, natürlich in Richtung der CSU.
Und ein Herr Söder, der hier Bäume umarmt, das sind keine Verbündeten, sondern das sind de facto Saboteure. Und Saboteure können wir nicht brauchen.
Und von Markus Söder gibt es die bayerische Gegenliebe.
Ich habe auch eine klare Auffassung. Ich umarme Bäume auch lieber als Anton Hofreiter. Echt?
Liebe Bayern, wir vermissen euch jetzt schon. Bei der erstbesten Kabinettsumbildung solltet ihr wieder dabei sein. Deutschland braucht euch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker spricht jetzt gleich mit dem Soziologen Professor Heinz Bude. Unter anderem wollte er wissen, wie die Politik mit Impfgegnern umgehen sollte.
Klare Kante, klare Richtung. Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben. Und im Grunde, in gewisser Weise, kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so, die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten. Was soll man machen?
Wir bringen mit der Taz-Chefredakteurin das Gender-Sternchen zum Leuchten und wir analysieren für Sie die SPD-Ministerliste. Außerdem Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt in New York berichtet über die Achterbahnfahrt an der Wall Street und Annette Weißbach im Frankfurter Parkett weiß um die schlechte Konjunkturerwartung hier bei uns in Deutschland. Wir erinnern an den brutalen Überfall der Japaner auf Pearl Harbor, heute genau vor 80 Jahren. Und wir freuen uns, weil ein Song, der 61 Jahre lang die ewigen amerikanischen Billboard-Charts angeführt hat, endlich vom Thron gestoßen wurde. Es lebe die Moderne. Was bitteschön macht eigentlich ein Soziologe? Naja, er befasst sich mit der Erforschung des sozialen Verhaltens, den Voraussetzungen, den Abläufen und den Folgen des menschlichen Zusammenlebens. Und das menschliche Zusammenleben, das spüren Sie und das spüre ich, das driftet derzeit ganz schön auseinander. Themen wie die Impfpflicht wirken wie ein Spaltpilz in unserer Gesellschaft. Ist da eigentlich noch was zu kitten? Und was bewegt beispielsweise die Impfgegner? Das alles wollte mein Kollege Michael Bröker von Professor Heinz Bude wissen. Bude ist Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel und einer der großen Sternendeuter unserer Zeit.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, Herr Professor Bude.
Ich grüße Sie alle, Herr Bröker.
Herr Bude, Soziologen finden ja gelegentlich kluge Begriffe für eine Zeit, die sich wandelt. Welcher wäre eigentlich Ihr Begriff für das, was wir gerade erleben?
Naja, in gewisser Weise ist es schon eine Art von Nervosität und da drin steckt irgendwie so ein Gefühl von Unausgegorenheit, was das Erreichen von Zielen betrifft. Mhm. Also es in gewisser Weise hat man das Gefühl, dass die Zukunft eher eine Bedrohung und weniger ein Versprechen ist, weiß aber auch gar nicht so richtig, wie man einen Ansatzpunkt an der Sache finden soll, weil ja alle gerne wieder eine Zukunft hätten mit einer Art von Versprechen, aber so richtig Glauben dran tun die allerwenigsten.
Ja, ich musste spontan an die Gleichzeitigkeit denken, den Begriff, den ich auch erst neu gelernt habe, weil es irgendwie so scheint, als würde der Klimawandel, die Pandemieüberforderung, dann die Selbstoptimierung im Beruf und im Privaten alles zeitgleich auf uns einströmen und man weiß gar nicht, was ist jetzt Priorität und wohin geht's.
Sie haben vollkommen recht. Also ich hätte noch vor einem halben Jahr auf Ihre Frage sofort gesagt, wir haben eine Stimmung der Gereiztheit. Mhm. Und das stimmt auch irgendwie. Aber ich glaube, es gibt schon wieder viele, die sagen, ja, diese Gereiztheit führt uns auch nicht mehr weiter. Und man ist ein bisschen begierig nach einer besseren Laune, ja, auch nach klareren Positionen. Und vor allen Dingen, und das ist das Interessante, für das habe ich noch nicht die richtige Formel, es sind vermehrt junge Menschen, die durchaus einsehen, dass irgendwas Grundsätzliches zu tun ist im Blick auf den Klimawandel, aber gleichzeitig ein eigenes Leben führen wollen. Hm. Das ist, glaube ich, der Grund, warum die FDP bei den Jungen im Augenblick so gut abgeschnitten hat.
Das ist interessant. Wir kommen gleich natürlich mit Heinz Bude, muss man auch über Generationen reden, noch zu den Jüngeren. Aber ich wollte vorher noch mal eben das Aggressive oder das Aufgeregte aufnehmen, das Sie vor einem halben Jahr noch genannt hätten, jetzt nicht mehr. Wenn ich so die aktuellen Fernsehbilder sehe von Demonstrationen gegenüber Gesundheitspolitikern, Auseinandersetzungen in ganz Europa gegen ja, Corona-Maßnahmen im 15. Monat der Pandemie. Was ist da eigentlich passiert? Ist das eine radikale Minderheit, die wir einfach medial viel zu überbewerten? Oder hat sich da doch etwas getan zwischen Gesellschaftselite vielleicht, Politik und Entscheidern und denen da unten?
Ich glaube, der harte Kern der Impfgegner und meinetwegen auch der Corona-Leugner sind Leute, die ihre Veto-Position austesten. Die mal so die Idee haben, jetzt gucken wir mal, wenn wir dagegen sind, wie weit die den Karren eigentlich noch steuern können. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen ein Versuch des Self-Empowerments. Also wie weit kann ich eigentlich gehen? Diese spielerische Seite hat sich aber bei vielen mit einem Mal verfestigt. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die kommen jetzt nicht mehr aus dieser Rolle raus. Also denken Sie mal an Kimmich bei Bayern München. Der ist ja jetzt irgendwie, hat einmal vielleicht aus so einem Gefühl heraus, irgendwas stimmt da nicht. Ach was, ich lasse mich jetzt nicht impfen. Und plötzlich ist er in so eine Position geraten. Und er kann da jetzt kaum mehr raus. Und ich glaube, das ist symptomatisch für viele heute, die auch in gewisser Weise nicht mehr erreichbar sind, weil sie mit einem Mal ihr Selbstwertgefühl an diese Frage gebunden haben. Und aber auch untergründig wiederum wissen, ich habe es doch eigentlich eher so ein bisschen spielerisch begonnen, mal auszutesten, wie weit man gehen kann. Und plötzlich sitze ich in meiner eigenen Entscheidung fest, in meiner eigenen Außendarstellung fest. Das ist symptomatisch, glaube ich, für viele, die nicht so ganz genau wissen, wie sie sich eigentlich zur Sache verhalten sollen, dann plötzlich sich in einer Position wiederfinden von Systemaversion, Systemskepsis, wo sie sagen, ach so ernst habe ich es doch wiederum auch nicht gemeint, aber es ist aber doch alles nicht in Ordnung. Und ich glaube, der Hintergrund all dessen ist, dass wir aus 10 Jahren Paradies kommen, gerade in Deutschland, wo es sehr günstig bei den Arbeitsmärkten aussah, aber auch bei den Lebenschancen sehr gut aussah. Viele Leute haben mehr Lebenschancen in den letzten 10 Jahren für sich gewonnen. Aber es ist das Gefühl weg, dass es so weitergeht. Man hat dann auch jemanden gewählt, der im Grunde sagt, naja, wir müssen vieles anders machen, aber es kommt keiner zu kurz dabei. Und irgendwie, das glaubt ja auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung.
Lassen Sie mich da einhaken, Herr Bude. Ist das also gar nicht im Kern eine Impfskepsis, eine Impfgegnerschaft, sondern einfach ein Auflehnen gegen die da oben, die mir schon so oft irgendwas vorerzählen wollten, was ich eigentlich gar nicht folgen will? Also ist das eher ein obrigkeitswidriges Verhalten als eine echte Impfskepsis?
Ich glaube schon. Also ich meine, das ist ja das, womit die Soziologen jetzt im Augenblick Schwierigkeiten haben, die Soziologinnen, dass wir das nach sozialstrukturellen Daten sehr unklar ist, wer nun der Impfgegnerschaft zuzuordnen ist. Also das kann man schlecht nach Milieus oder nach sozioökonomischer Lage oder soziokultureller Position abmessen. Es ist ein allgemeines Empfinden der Systemskepsis, dass, und das ist interessant, dass wir normalerweise sind Demokratien leben von einer diffusen Systemanerkennung, Systemvertrauen. Also man sagt, ich bin zwar gegen dies und gegen jenes und für das und für dieses, aber im Ganzen ist eigentlich alles in Ordnung. Und jetzt gibt es mehr und mehr Leute, die sich jetzt für die FDP entschieden haben oder für die SPD nochmal entschieden haben und sich für die CDU nicht entschieden haben, aber trotzdem das Empfinden weiter haben, dass im Ganzen etwas nicht in Ordnung ist. Also es ist nicht alles im Ganzen in Ordnung, sondern es ist alles im Ganzen nicht in Ordnung. Auch das ist ein diffuses Gefühl. Und dieses diffuse Gefühl, dass irgendwas an der Sache nun grundsätzlich nicht stimmt, wo auch noch ein bisschen die Krise von 2008-09 und die Staatsschuldenkrise von 2011 folgende Nachhalt irgendwie, wir sind doch da gerade an etwas Grundsätzlichem vorbeigeschraubt und das ist aber doch merkwürdigerweise auch so günstig für uns ausgegangen. Das ist, glaube ich, das, was wir in dieser Impfgegnerschaft, was da zutage gefördert wird, eine Systemskepsis, die keinen Halt und keinen Boden hat.
Ich wundere mich manchmal an diese historische Einzigartigkeit dieses Virus, dieser globalen Pandemie, ist natürlich auch für Politiker alles andere als einfach. Es gibt eben kein Lehrbuch, aber man hat auch gar nicht mehr das Gefühl, dass die Menschen bereit sind zu verzeihen oder Fehler oder Korrekturen von Entscheidungen zu verzeihen. Deswegen nochmal die Frage an den Soziologen, was mache ich denn jetzt mit diesen 10 Millionen Ungeimpften, die im Grunde ja gerade uns alle weiter in die Pandemie zwingen, in den möglichen Lockdown zwingen. Was mache ich mit denen? Ist da Impfpflicht dann die richtige Antwort oder ist es gerade die falsche?
Ich glaube, im Allgemeinen ist jetzt die Erwartung mit Recht auch, wir machen jetzt Impfpflicht, wir machen in gewisser Weise, gibt es jetzt eine klare Kante und diejenigen, die es bisher noch so ein bisschen rumgespielt haben, haben jetzt eine Chance, es sich ernsthaft zu überlegen. Und dann gibt es einen harten Kern, den man eh nicht erreicht, die kennt jeder in seiner Bekanntschaft. Also jede Person, mit der Sie sprechen, kennt irgendjemanden, ja, wo die Leute abwinken und sagen, es hat keinen Sinn, mit dieser Person mehr zu reden. Und ich glaube, das wäre gut daran, würde ich auch jedem politisch im Augenblick empfehlen, klare Kante, klare Richtung, Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben. Und im Grunde, in gewisser Weise kann man sich nicht länger mit denen beschäftigen. Das ist so, die kann man nicht nach Madagaskar verfrachten, was soll man machen? aber mit denen sich weiter beschäftigen, zu sagen, habt ihr nicht doch einen Grund und muss man das nicht doch aus eurer DDR-Sozialisation erklären? Oder ist es eine Gruppe, denen die Dispositionen über ihr Leben abhandengekommen sind? Es ist egal, welche Gründe und welche Erklärungen es dafür gibt. Wir machen hier mal einen Schnitt und wir müssen eben mit 20% oder 15% leben, die sich davon nicht überzeugen lassen. Und die müssen eigentlich irgendwelche Nachteile dafür zu ertragen haben. Und die Mehrheit findet das auch richtig so.
Michael Bröcke hat mit Professor Heinz Bude aber nicht nur über spürbare Nachteile bei Impfgegnern gesprochen. Wenn man schon mal einen der einflussreichsten Soziologen des Landes am Hörer hat, dann schaut man natürlich auch auf die neue Regierung. Und da erkennt Bude Erfreuliches für die FDP-Spitze.
Für Lindner war das eine total positive Erfahrung im Augenblick. Daran wächst er auch, dass er plötzlich irgendwie gemocht wird, komischerweise.
Bei den Grünen hätte er mehr Kühnheit bei der Vergabe der Ministerien erwartet.
Ich hätte das Innenministerium gerne gehabt, wenn Robert Habeck Innenminister geworden wäre. Aber nun gut, jetzt hat er das der SPD überlassen.
Und eine vom eigenen Erfolg überraschte SPD warnt er vor zu viel Optimismus, was die Zukunft angeht.
Ob die SPD nun wirklich auf die Situation vorbereitet war, innerlich, weiß ich nicht so ganz genau. Also ich glaube, wenn die jetzt davon ausgehen, die Sozialdemokraten, ja, wir wollen auch schon die nächste Wahl gewinnen, dann würde ich sagen, jetzt macht mal erst ein bisschen eure Hausaufgaben und denken die schon mal an die nächste Wahl.
Auf das ganze Gespräch zwischen Bude und Bröker können Sie sich freuen. Am kommenden Sonnabendmorgen geht's los, dann als Sonderpodcast auf thepioneer.de oder im App Store von Google oder, wenn Sie mögen, von Apple. Ein Thema, das uns in diesem Jahr ja beschäftigt hat, war das Gendern. Ich frage mich und ich frage Sie, wie geht man damit eigentlich richtig um? Doppelnennung femininer und maskuliner Formen, also liebe Kolleginnen und Kollegen, oder Sprechen und Schreiben mit Genderstern, mit dem Binnen-I, mit Gender Gap oder mit Schrägstrich ohne Ergänzungsstrich? Oder alles lassen, wie es einmal war? Meine Kollegin Alef Doğan hatte zu diesem Thema Besuch in ihrem Gesellschaftspodcast Der achte Tag. Ulrike Winkelmann war bei uns an Bord. Sie ist eine der beiden Chefredakteurinnen der linksalternativen Tageszeitung Taz.
Die Taz hatte noch nie eine feste Regel und wird sie auch so bald nicht bekommen. Die Taz war im deutschsprachigen Raum eine der ersten, nicht die allererste Zeitung, die gegendert hat. Und zwar, indem sie das berühmte große I eingeführt hat. Mhm. Also das große I, das wie so ein kleiner Pfahl, wie so ein kleiner Mast in einem Wort, in einem Substantiv drinsteht. Also Lehrerinnen und dann das große I da drin, das die Binnenversalie. Und das hat die Taz lange gemacht, nie ganz einheitlich, auch intern umstritten und ist jetzt seit einigen Jahren aber dabei, also die Zeichen einzuführen im Schriftlichen, die inzwischen die meisten auch kennen, das Sternchen, den Unterstrich und so weiter. Ich glaube, dass es notwendig ist, beim aktuellen Stand der Gender-Debatte oder der Debatte übers Gendern in der Sprache zwei Ebenen erstmal zu unterscheiden. Wir brauchen eine gesamtstrategische Ebene, die da lautet, Sprachpolitik ist nur ein Teil der Gesellschaftspolitik und wir sollten sie ernst nehmen, aber nicht überhöhen. Also wir wollen keinesfalls amerikanische Verhältnisse der Gestalt, dass wir Kulturkämpfe bekommen, die einfach alle anderen auch wichtigen, möglicherweise noch wichtigeren politischen Kämpfe überdecken. Wir sollten also gerade, wenn ich jetzt mal als Linksliberale, Linksalternative sprechen darf, als Linke nicht das Gendern und die Sprachpolitik wichtiger nehmen als zum Beispiel Verteilungskämpfe und als andere politische Auseinandersetzungen, die zweifellos auch von links geführt werden müssen. Das heißt aber nicht, dass wir das Sprechen über das bessere Sprechen einfach jetzt ignorieren sollten oder es einfach laufen lassen sollten. Natürlich steckt in der Sprache Politik und natürlich betreibt man auch Politik mit Sprache und daran sollten wir weiterarbeiten, aber immer mit einem notwendigen Quäntchen, wie ich glaube, an Selbstironie, mit einem notwendigen Quäntchen auch an Verständnis mit Leuten, die da nicht auf dem jüngsten Stand der Sprachregelung sind und vor allem mit einem notwendigen Quäntchen an Verständnis für Leute, die all dem schwerer folgen können, weil sie zum Beispiel keinen Hochschulabschluss haben.
Das ganze Gespräch mit der Taz-Chefredakteurin gibt's in voller Länge auf thepioneer.de.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da diskutiert die halbe Republik über den neuen Pandemieminister, den SPD-Politiker Karl Lauterbach. Und mein Kollege Gordon Ripinski kennt Karl Lauterbach seit vielen Jahren und hat doch nicht vorhergesehen, dass er der neue starke Mann der Gesundheitspolitik wird. Oder Gordon, guten Morgen.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Punkt für dich. Ich hätte es tatsächlich auch nicht gedacht. Allerdings konnte man förmlich zusehen, wie Lauterbachs Chancen in den letzten Tagen gestiegen sind. Und letztlich war der öffentliche Druck zu groß und ja auch die Pandemie als Krise zu groß, als dass Olaf Scholz auf den promovierten Gesundheitsexperten hätte verzichten können. Und ja, so ist tatsächlich die spannendste Personalie im Kabinett Scholz der Gesundheitsminister. Das gab es in der Geschichte dieser Republik auch noch nicht.
Und gibt es denn sonst jemanden in diesem Kabinett, dessen Namen jetzt ja alle bekannt sind, jemanden, der dich begeistert oder wenigstens beeindruckt?
Also ich glaube, begeistert wäre zu viel gesagt. Die Lauterbach-Entscheidung, die war mutig. Das ist die Geschichte des Tages. Das sollte sie auch sein. Und die restlichen Namen im Kabinett, ja, ich würde sagen, die versprühen den trockenen, soliden Charme einer typischen Olaf-Scholz-Politik.
Wo denkst du, lauert womöglich eine Fehlbesetzung, also ein politisches Risiko, zumindest mal für den Kanzler selbst?
Ja, die Sicherheitsressorts, das sind natürlich auch Risikoressorts, Verteidigung und Innen. Und da sind zwei, ja, halbwegs wenigstens Novizinnen auf den Posten benannt worden. Also Christine Lambrecht wird die neue Verteidigungsministerin. Die war bisher Justizministerin. Mit Verteidigung kennt sie sich noch nicht aus. Und Nancy Faeser, das ist eine überraschende Besetzung, wird die neue Innenministerin. Die kommt aus Hessen, die hat sich fachlich schon mal mit dem Thema beschäftigt, aber eben auch noch nicht auf der Bühne. Das sind zwei Risikobenennungen.
Vielen Dank, Gordon, für diese Einschätzung. Wir bleiben im Kontakt.
Danke dir, Gabo.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird es einem schwindelig, wenn man die großen Indizes beobachtet. Die schwanken seit Tagen rauf und runter, hin und her. Mehr dazu weiß jetzt meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten hält uns auf Trab. Gestern gab es ja ein Plus an der Wall Street. Aber warum, Anne, waren denn die Anleger gestern so gut drauf und welche Aktien haben davon eigentlich profitiert?
Ja, gestern war hier fast schon Partystimmung. Die Verluste von Freitag wurden komplett wieder gut gemacht. Und es passt auch echt gut zu der Achterbahnfahrt von letzter Woche, wo es immer einen Tag mit starken Verlusten nach unten ging, dann gefolgt von einem Tag mit starken Gewinnen. Also im Prinzip ist die Argumentation hier so, es gibt immer irgendwelche besorgniserregende Nachrichten über zum Beispiel die neue Corona-Variante, die Wirtschaft oder die Inflation. Das löst dann einen Ausverkauf aus und danach steigen dann die Schnäppchenjäger wieder billig ein, was dann an so Tagen wie gestern hier an der Wall Street die Märkte nach oben treibt. Übers Wochenende gab es Aussagen von zum Beispiel dem Virologen Anthony Fauci. Der hatte nochmal betont, wie milde die neue Corona-Variante vergleichsweise verläuft. Gestern ging es dann also vor allem wieder für Aktien nach oben, die nach Corona von der Wiedereröffnung der Wirtschaft profitieren, also zum Beispiel aus dem Reisesektor. United Airlines verzeichnete einen Plus von 10%, bei Delta ging es um 8% nach oben und auch die großen Kreuzfahrtanbieter hatten Gewinne von bis zu 12%. Es gab aber auch Verlierer bei den Natural Gas Futures, da standen Minus von 11%.
Hopsala, warum denn das?
Das war eigentlich im Prinzip eine Fortsetzung von letzter Woche. Da ging es schon um 24% nach unten. Das war damit für Erdgas die schlechteste Woche seit Februar 2014. Grund für den Rückgang sind Vorhersagen, dass die Temperaturen in diesem Winter höher sein sollen als erwartet und dadurch heizen dann die Leute nicht mehr so viel. Übers Jahr war es für den Erdgaspreis größtenteils nach oben gegangen. Da gab es die Angst, dass das Gas in Europa knapp wird und das hatte dann auch den Preis in den USA nach oben getrieben. Die Stimmung kippte dann Anfang Oktober. Da gab es Spekulationen, dass die Energieanbieter statt Öl jetzt mehr Gas produzieren würden. Und seither ging es dann für den Erdgaspreis eigentlich nur noch bergab. Das Minus gestern hat die Analysten also tatsächlich nicht wirklich überrascht. Aufs Jahr gesehen gibt es beim Erdgas aber immer noch ein Plus von 47%. Also wenn sich der Preis jetzt über den Winter mit einer steigenden Nachfrage wieder etwas erholt, könnte es sogar das beste Jahr seit 2016 werden.
Vielen Dank, Anne, für diesen Ein- und Überblick. Und damit gehen wir direkt weiter zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Für die deutsche Konjunktur sieht es ja im Moment nicht so richtig gut aus. Gestern ist die Auftragslage der Industrie eingebrochen und heute wird der neue Bericht des ZEW erwartet. Worauf müssen wir uns da einstellen?
Es wird erwartet, dass auch der ZDW-Konjunkturindikator zurückgeht, nachdem er im November noch überraschend stark angestiegen ist. Das ist das Potpourri der wirtschaftlichen Belastungsfaktoren, das immer größer wird, unter anderem natürlich Lieferkettenengpässe, aber auch die hohe Inflation macht vielen Unternehmen immer mehr zu schaffen. Wer wird befragt bei diesem ZDW-Konjunkturindikator? Das sind andere als beim IFO. Beim ZDW sind es wirklich Finanzmarktexperten, bis zu 350 Analysten und andere Experten nehmen an dieser Umfrage teil und die sind natürlich sehr viel marktaffiner und da werden die jüngsten Verwerfungen an den Märkten natürlich auch ihr Tribut zollen und das dürfte den Indikator nach unten gedrückt haben.
Vielen Dank, Annette, für diesen Einblick. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Ich wünsche dir auch einen schönen Tag in Berlin.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass heute vor 80 Jahren, und zwar am 7. Dezember 1941, morgens auf Hawaii, kein Mensch ahnte, auch nicht ahnen konnte, was für ein Feuersturm da gleich losbrechen würde. Es war ein Sonntag, es war kurz vor 8 Uhr morgens, die Kirchenglocken hallten über das Areal des Stützpunktes der amerikanischen Pazifikflotte in Pearl Harbor. Und dann näherten sich aus der Ferne fast 200 japanische Kampfboote. Sie starteten einen Angriff, der die US Navy komplett überraschte. Die nahezu wehrlosen amerikanischen Streitkräfte wurden durch diesen Angriff auf Hawaii empfindlich getroffen und mussten heftigste Verluste hinnehmen. Fast 2400 Tote, rund 1200 Verletzte. Hunderte zerstörte und beschädigte Flugzeuge und Schiffe, das Land im Schockzustand. Die laufenden Radioprogramme wurden unverzüglich unterbrochen, wie hier dieses Footballspiel.
We interrupt this broadcast and bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor.
Erstmals wurden die USA auf eigenem Boden von einer fremden Macht angegriffen. Mit Pearl Harbor starb auf der einen Seite der Glaube an die eigene Unverwundbarkeit der amerikanischen Nation. Aber es war letztlich auch die Geburtsstunde der USA als Supermacht. Die Nation, die sich bis zu diesem Zeitpunkt nämlich aus dem Zweiten Weltkrieg herausgehalten hatte, war jetzt in einen Alarmzustand versetzt. Nur einen Tag später erklärte Präsident Franklin D. Roosevelt den Japanern den Krieg.
I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Und die amerikanische Armee machte mobil, auch musikalisch übrigens.
They've asked for it, and now they're going to get it. We'll blow every one of them right off of the face of the earth.
Remember Pearl Harbor, in the air, on the land, on the sea. Remember Pearl Harbor, here's a job we can do, you and me. Flying high, clear across the pond, make our dollars fight, buy another bond.
45 Monate später waren dann auch Deutschland und Italien besiegt. Bis heute halten sich übrigens Verschwörungstheorien, dass der amerikanische Geheimdienst über den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor sehr wohl informiert gewesen sei. Aber der Stützpunkt sei deswegen nicht gewarnt worden, weil Roosevelt einen Grund haben wollte, um endlich in den Zweiten Weltkrieg einzugreifen. Fakt ist, Amerika wollte nie in diesen Zweiten Weltkrieg hineingezogen werden. Und danach war genau das gar kein Thema mehr. Amerika wurde durch Pearl Harbor zur Kriegspartei. Die Niederlage Hitlers und die Befreiung Deutschlands begann heute vor 80 Jahren in Pearl Harbor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass dieser Rock'n'Roll-Hit so lange der erfolgreichste Song aller Zeiten war.
Come on, baby.
Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an The Twist von Chubby Checker aus dem Jahr 1960. Der Hit animierte nicht nur zum Tanzen, er war auch eine kleine Revolution. Denn es war das erste Mal, dass Frauen und Männer so freihändig, so erotisch miteinander tanzten und dabei die Hüften kreisten und schwenkten, wie Chubby Checker hier erklärt.
What The Twist gave us, we got a chance to see the girl moving around in front of us. You were dancing around in front of her, she's dancing around in front of you, and you had a chance to exploit your sexuality while being fully dressed. Now, before Chubby Checker came along, that wasn't happening in this kind of music. And as a result of that, we've been doing the same thing ever since.
Bis gestern war der Song der erfolgreichste aller Zeiten. Denn fast anderthalb Jahre war er auf den Billboard-Charts 100 gelistet. So lang wie kein anderer Song. Selbst Stars wie Madonna, die Beatles oder Michael Jackson konnten diesen Rekord von The Twist nicht knacken. Doch jetzt wurde Chubby Checker nach 61 Jahren vom Musikthron gestoßen. Sein würdiger Nachfolger ist kein geringerer als R&B-Sänger The Weeknd. Mehr als 90 Wochen hielt sich sein Song Blinding Lights in den Billboard-Charts. Zu verdanken hat das der kanadische Musiker vor allem seinen erfindungsreichen Fans. Denn kurz vor seinem Auftritt in der Super Bowl-Halbzeit starteten diese Fans zu seinem Lied Blinding Lights eine Tanz-Challenge bei TikTok und sie lösten damit einen Trend aus. Es wurde monatelang getanzt und das Lied war immer dabei. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.